willkommen zurück im Business mit Pferd Podcast. Meine liebe Freundin Susanne Gabriel ist Anwältin und Pferdebesitzerin. Neben ihrer Tätigkeit als Fachanwältin für Medizinrecht betreut sie auch Fälle im Vertragsrecht und kümmert sich mit Leidenschaft um Rechtsangelegenheiten, die irgendwie mit dem Pferd zu tun haben. Ich habe Susi heute eingeladen, damit wir ein paar grundlegende Rechtsfragen für dich und dein Pferdebusiness beantworten können. Ich bin mir sicher, dass es hier nicht unbedingt bei einer Episode bleiben wird, weil ich glaube, das ist eine never-ending Story. Wir wollen heute mal ein paar grundlegende Themen besprechen, wie zum Beispiel AGBs. Stellt mir auch gerne eure Fragen, die ich dann für eine weitere Folge mit der Susi sammeln werde. Wie gesagt, heute geht's erstmal los mit den AGBs, also den allgemeinen Geschäftsbedingungen, die du als Selbstständige oder Selbstständiger in der Pferdebranche haben solltest. Warum, wieso, weshalb, beantwortet dann die Fachfrau. Susi, schön, dass du da bist.
Ja, hallo Gina, schön, dass ich hier sein kann.
Was genau machst du denn als Anwältin, ganz besonders natürlich rund ums Pferd?
Ganz kurz zu meiner Person. Ich bin seit ca. 2 Jahren Fachanwältin für Medizinrecht und auch im Versicherungsrecht tätig und mache, wie du vorhin schon gesagt hattest, viele Mandate im Bereich des, ich nehme das jetzt mal als Überbegriff, Pferderecht, zum Teil die Vertragsgestaltung für die Einstellverträge, Kaufverträge, die ich überprüfe. Dann die AGBs für spezielle Dienstleister und Verkäufer, wenn man das so sagen kann, im Pferdebereich. Und ja, habe auch einige Vereine als Mandanten schon gewinnen können und Dienstleister, wie dich zum Beispiel schon.
Ich finde das total witzig, weil da haben wir noch nie drüber gesprochen. Wir haben bis jetzt irgendwie nur gesagt, Susi macht irgendwas mit Pferden und Recht.
Ja, Pferderecht ist halt eine ganz großer Bereich und das das tippt auch so viele allgemeine Rechtsgebiete im BGB an, wie beispielsweise Kaufvertragsrecht und Dienstleistungsvertragsrecht, jetzt nur mal um so ein paar Beispiele zu nennen. Und das ist schon ein relativ umfangreicher Bereich. Es gibt auch so zum Beispiel den Deutschen Pferderechtstag, den es jedes Jahr gibt. Es gibt leider noch keinen Fachanwalt für Pferderecht, was ein bisschen schade ist. Vielleicht ändert sich das irgendwann. Aber das ist eine riesengroße Sparte. Vielleicht hier bei uns in Sachsen-Anhalt nicht ganz so groß. Aber in gefühlt allen anderen Bundesländern ist das schon ein riesengroßer Bereich. Und ich hatte mal eine beim Seminar kennengelernt, die war Fachanwältin sowohl für Medizin als auch für Pferderecht. Also Fachanwältin war sie nicht für Pferderecht, aber spezialisiert auf Pferderecht. Und das war so ein bisschen meine Wunschvorstellung, die ich eventuell irgendwann vielleicht doch mal umsetzen kann.
Wenn du sagst, die Pferdebranche ist schon speziell, welche speziellen Besonderheiten gibt es denn zu beachten, die es vielleicht außerhalb der Pferdewelt nicht so gibt?
Gibt es eigentlich, also ich nehme das jetzt mal im allgemeinen Bereich gar nicht so, weil sich wirklich alles aus dem BGB im Pferderecht, wenn man das so nennen kann, wiederfindet. Also normales Gewährleistungsrecht ist ganz normal wie bei anderen Sachen auch. Leider sind Tiere immer noch im BGB als Sachen verschrien oder gelten als Sachen, sodass auch die Gewährleistungsansprüche und Rechte da ähnlich beziehungsweise gleich sind. Na klar, ändert sich so ein bisschen die Rechtsprechung da, was Tiere und was andere körperliche Gegenstände angeht. Aber grundsätzlich so verschieden ist das gar nicht. Also man hat von dem Mandanten selbst schon eher das Gefühl, dass man da auf einer Wellenlänge schwebt, weil man sich relativ gut versteht und weiß, worum es dem anderen geht. Ich sage jetzt nicht, dass es im Medizinrecht oder im Versicherungsrecht jetzt anders ist. Da gibt es auch viele Sachen, die man sehr gut nachvollziehen kann und die man auch verstehen kann. Aber gerade so zum Thema Pferderecht oder wenn jetzt einer kommt und sagt, Mensch, ich habe jetzt hier ein Problem mit einer Einstellerin oder ich möchte mal gerne, dass du den Einstellungsvertrag überprüfst oder AGBs machst für meine Homepage, dann hat man irgendwie auch noch so rechts und links andere Gesprächsthemen. Und das finde ich persönlich relativ interessant.
Wenn du sagst, du hast jetzt verschiedene Fälle schon betreut, hast du so ein Gefühl, welche Streitigkeiten besonders häufig auftreten so in der Pferdewelt?
Also bei uns ist es, wie gesagt, alles noch so ein bisschen spartanisch, ne? Also es gibt ganz, ganz andere Gegenden, da geht es wirklich um den Sport, ja, um den Leistungssport, um ganz andere Gegenstandswerte. Also wenn es da um Kaufverträge oder auch Rückabwicklungen von Pferdekaufverträgen geht, da sprechen wir über ganz andere Dimensionen. Also das geht wirklich ganz, ganz hoch hinaus, was jetzt der Streitwert angeht. Und für uns Anwälte ist so der Streitwert immer so das Attraktivste von einem Mandat, um das jetzt mal so ein bisschen runterzubrechen. Und hier sind das schon eher so die Vereinsgeschichten, wenn Vereine Probleme haben oder private Pferdebesitzer, die Probleme haben. Auch die Tierarzthaftung ist auch ein relativ großer Bereich bei mir. Ähnlicher zur Arzthaftung in der Humanmedizin, die sich vom Ablauf des Verfahrens gar nicht so sehr unterscheidet. Das sind eigentlich so die überwiegenden Mandate, die man hier zumindest in der Gegend hat.
Okay. Nun ist ja so die Pferdewelt oft so sehr emotional, ne? Also wenn es dann um das geliebte Tier geht, dann werden ja die Pferdebesitzer und Besitzerinnen gerne mal etwas emotionaler. Hast du das auch festgestellt, dass das vielleicht eine Besonderheit sein könnte? Oder geht es bei den Streitigkeiten wirklich eher so um Geldfragen und Mandatswerte, sagtest du ja?
Also die meisten, die ich betreue, ist es weniger das Pferd. Ausnahme so diese Tierarzthaftung, ja, das ist aber in der Humanmedizin, wenn da irgendwas im Raume steht von Behandlungsfehlern oder ähnliches, ist das ja nicht anders, ja. Deswegen ist das da gleich beziehungsweise ähnlich, auch wenn jetzt manche vielleicht aufschreien und sagen, man kann doch jetzt ein Menschenleben mit einem Tierleben nicht vergleichen. Ich meine, das kann man schon in gewisser Art und Weise, aber die meisten Mandate wirklich, wo es um AGBs geht, Vertragsgestaltung geht, die sind relativ sachlich, ohne dass das zu emotional wird. Aber das ist, wie gesagt, das ist auch in anderen Rechtsgebieten so, es kommt drauf an. Das ist so die typische Juristenantwort, es kommt drauf an. In jeder Lebenslage kommt es drauf an.
Okay, ich finde das total cool, da du ja als Fachanwältin für Medizinrecht unterwegs bist und das ja sich sehr gut deckt, wie du schon gesagt hast, eben auch mit den Streitfällen, wo es vielleicht mal einen Behandlungsfehler gab oder eben nicht, ne, was festzustellen ist. Ich habe ja unter meinen Hörern besonders viele Therapeuten irgendwie in der Pferdewelt, die als Physiotherapeuten, als Osteopathen oder auch als Tierarzt unterwegs sind. Und es soll ja heute besonders auch darum gehen, was die Selbstständigen in der Pferdebranche noch so wissen und tun müssen. Und da ist ja das Erste eigentlich immer, man braucht AGBs, man braucht allgemeine Geschäftsbedingungen. Was regeln denn AGBs überhaupt und was gehört in die AGB, bevor wir nachher nochmal auf die Medizinrechts und ja.
Also ich glaube, jetzt dauert es ungefähr eine halbe Stunde, bis ich fertig bin. Also AGBs sind ja diese vorformulierten, für eine Vielzahl von Verträgen verwendeten Klauseln, um das jetzt mal schön zu definieren, die man meiner Meinung nach und eigentlich auch aus Sicht vieler Juristen und fast der meisten Juristen schon zwingend haben sollte, weil sie halt A, vieles erleichtern, B, vieles regeln, die man individuell gar nicht so regeln kann. Also grundsätzlich ersetzen die AGBs ja diese Individualvereinbarungen und die gelten auch, also die haben auch Vorrang, wenn man denn individuell was vereinbart. Aber das kann man halt bei der Vielzahl an Verträgen, die man möglicherweise schließt, gar nicht wirklich gewährleisten. Und deswegen ist es wichtig, meiner Meinung nach, das in Form von AGBs zu machen. Wichtig ist natürlich nicht nur, dass man die AGBs hat, dass man dran denkt, dass man das machen sollte, sondern auch, dass man das auch richtig umsetzt. Und gerade in der heutigen Zeit geht das meist oder vieles auch jetzt in der Pferdebranche, wie ich so mitkriege von Gina, vieles online, wo man sich die Frage stellt, wie beziehe ich denn die AGBs wirksam in den Vertrag ein? Das ist, wenn man vis-à-vis ist, ja, und in einen Laden geht, ist das ja schon die Frage, Mensch, wie mache ich das? Und wann akzeptiert der Kunde dann die AGBs? Und die spannendere Frage ist eigentlich und auch die viel aktuellere Frage meiner Meinung nach ist, wie mache ich das im Online-Verkehr? Ne? Genau, ja.
Was gehört denn in die AGBs?
Da fange ich jetzt mal an und mal gucken, dass ich das jetzt hier nicht zu sehr ausschweifen lasse. Also grundsätzlich erstmal, das will ich voranstehen, für welche Leute ist das besonders sinnvoll? Also besonders natürlich für die Waren verkaufen, Pferdefutter. Das beste Beispiel, was mir bei Gina einfällt, ist Pferdefutter, aber auch andere Sachen oder Verkaufs- oder Kaufgegenstände, die man verkauft, wo man den klassischen Kaufvertrag abschließt, aber auch für Dienstleister. Und viele in der Pferdebranche oder vielleicht sogar bald die meisten verkaufen nicht wirklich, bis auf diese Waren mit digitalem Inhalt, also Webinare, Online-Kurse und so weiter. Aber viele bieten halt Dienstleistungen an. Ja, der Tierarzt reicht schon. Der Tierarzt schließt in der Regel mit dem Kunden oder mit dem, naja, mit dem Pferdebesitzer einen Dienstleistungsvertrag ab. Ja, einen Behandlungsvertrag. Und auch das sollte man mit AGBs vorab regeln.
Da kann ich gleich mal einhaken. Das ist total cool, dass du das so sagst, weil ihr dürft nicht vergessen, wenn ihr ein Webinar oder irgendein digitales Produkt verkauft, habt ihr ein Produkt. Nur weil ihr nichts Physisches in der Hand habt, heißt es noch lange nicht, dass es sich dabei weiter um eine Dienstleistung handelt. Das ist auch ganz wichtig. Gut, mach weiter.
Genau. Entschuldigung. Und dann komme ich eigentlich auch schon, ich hoffe, ich habe nichts vergessen, aber das können wir immer noch nachschieben irgendwann, dazu, was eigentlich so reingehört. Wie gesagt, da guckt man so ein bisschen, was biete ich an? Schließe ich Dienstverträge, schließe ich Kaufverträge? Gerade zum Thema Dienstleistungsvertrag, das ist mir jetzt schon unabhängig vom Pferderecht oder von der Pferdebranche des Öfteren aufgefallen, dass viele Vertragspartner einfach bei Dienstleistungen nicht regeln, was schuldet der eine und der andere. Ja, dass man dann, wenn es zum Streitfall kommt, und wir Juristen beleuchten in der Regel immer den Worst Case und nicht dann, wenn alles schön ist, weil dann haben wir nichts zu tun. Ja, es ist wichtig, dass beide Vertragspartner regeln, was sie denn dem anderen schulden und für wann es dann die entsprechende Vergütung gibt. Also auch für dich, Gina, ist das, glaube ich, relativ wichtig zu wissen.
Ich nicke.
Und zu regeln. Und dann ist es auch wichtig, dass ein Dritter, im Zweifel dann ein zu entscheidendes Gericht, genau aus diesem Vertrag, jetzt in dem Falle aus den AGBs, entnehmen kann, was derjenige, der irgendwas fordert, schuldet oder der andere geschuldet hat, wofür der andere dann die Vergütung haben möchte. Das ist zumindest das, was ich auf jeden Fall sage, das muss drin sein. Dann gibt es ja im allgemeinen Teil von den AGBs die ganzen Definitionen, was ist ein Unternehmer, was ist ein Verbraucher, machen wir auch immer standardmäßig mit. Ja, im Zweifel, der Blick ins Gesetz erleichtert die Rechtsfindung, sagt man immer so schön. Also im Zweifel kann man sowas auch nachlesen.
Du hast ja gesagt, da ist ganz viel Allgemeines mit bei, das übernimmt man, aber trotzdem ist ja der Kontakt mit dir da ganz wichtig, ja? Also gerade zu definieren, wer hat welche Bringschuld?
Genau, also das ist auch schwierig, ja? Also Bringschuld, das definiere ich jetzt nicht weiter, weil
okay. Das kommt. Gina hat was Falsches gesagt.
Nee, ist nicht schlimm. aber genau das ist auch für mich das Schwierigste. Gerade bei diesen Dienstleistungen, also wenn ich Pferdefutter, nicht falsch verstehen, Pferdefutter verkaufe, ist es für mich relativ klar zu verstehen als Jurist, was derjenige denn anbietet und auch schuldet. Bei den Dienstleistungen ist das, wenn es nicht gerade die typische Tiermedizin ist, ein bisschen was anderes und schwieriger zum Teil auch für mich zu verstehen. Das ist ganz wichtig, dass mir da die Mandanten auch wirklich konkret sagen, was sie denn von dem anderen verlangen und fordern, was sie selbst leisten möchten und für was sie dann die entsprechende Vergütung haben möchten. Und da ist es manchmal immer schon schwierig, das herauszufiltern, ja, damit wir das auch in die AGBs gleich mit reinpacken können. Dann ist auf jeden Fall wichtig, gerade wenn man Verträge mit den Verbrauchern schließt, die ja auch von Gesetzes wegen auch mehr zu schützen sind als die Unternehmer. Thema Widerrufsrecht, dass man gleich in die AGBs, man kann das auch nochmal gesondert machen, die Widerrufsbelehrung mit reinpackt. Ja, bei Online-Verträgen, schräger Fernabsatzverträgen, die man halt nicht vis-à-vis schließt, haben Verbraucher ein gesetzliches Widerrufsrecht. Das heißt, sie können nach Ablauf von 14 Tagen den Vertrag widerrufen, mit der Folge, dass sämtliche Leistungen zurückzugewähren sind, und das wäre blöd, wenn ich die Widerrufsbelehrung nicht ordnungsgemäß dem anderen gegenüber zugänglich mache oder das verschwitze, weil dann beginnt die Frist nicht nach den, oder diese 14-Tage-Frist beginnt nicht zu laufen, und das ist wirklich blöd. Und gerade die relativ aktuellen Fälle zum Thema Webinare, Online-Seminare etc., Produkte mit digitalem Inhalt, wäre das halt blöd, wenn ich diesen digitalen Inhalt dem Kunden zur Verfügung stelle und der sagt sich, ja, hat mir gefallen oder auch nicht, habe ich aber bis zum Ende gehört, trotzdem widerrufe ich. Ja, das ist blöd, und deswegen kann man Und das ist auch von der Rechtsprechung so, so vorgesehen und auch vom Gesetz, dass man in solchen Fällen auch den Verbraucher darauf hinweisen muss, dass der auf sein Widerrufsrecht verzichtet.
Ah, okay.
Weil sonst muss ich eigentlich diese 14 Tage Frist gefühlt abwarten, bis ich eben die Leistung zur Verfügung stellen kann. Ja, das wollen die meisten nicht. Das ist wie diese, ist mir gerade ein aktuelles Beispiel aus dem privaten Bereich, der Maklervertrag. Ja, die wollen halt erst makeln und mit der Leistung beginnen, wenn die Widerrufsfrist abgelaufen ist. Weil sonst erbringen die eventuell schon die ein oder andere Leistung und dann widerrufe ich innerhalb der Frist und dann sagen die, na, ist ja schön, ist ja, ja blöd gelaufen. Ne? Und deswegen ist es wichtig, mit diesen AGBs dann diese Widerrufsbelehrung in ordnungsgemäßer Form, dafür sind wir dann auch zuständig, das mit in die AGBs mit aufzunehmen.
Ich muss mich entschuldigen, wir haben heute den sich bewegenden und brummenden Hund noch mit dabei und im Hintergrund gluckert meine Spülmaschine. Ich hoffe, dass ihr das, dass euch das nicht stört und ihr Susi trotzdem, trotz des Gluckerns folgen könnt, das ist meine Spülmaschine, das ist nicht Susi.
Genau. Ja, was ist noch wichtig? Gerade bei Verkauf von Waren, dass mit sich also das Eigentum an der verkauften Sache bis zur vollständigen Kaufpreiszahlung vorbehält. Dass man so lange Eigentümer der Sache bleibt, bis die Sache vollständig bezahlt ist. Ja, dann gibt es sowas wie Aufrechnungsverbote. Ich will da jetzt auch gar nicht so weit reingehen. Das ist dann Sache der 1:1 Betreuung und Beratung. Dann kann man Gerichtsstände vereinbaren, sofern das natürlich gesetzlich zulässig ist. Auch da gibt es wieder das ein oder andere, was man beachten muss. Wo der Erfüllungsort sein soll. Ja, Regelungen vielleicht zu Vertragsdauer, Vertragsende. Genau, man kann zum Teil auch die eigene Haftung einschränken. Ja, da gibt es auch natürlich Ausnahmen, wo man das nicht machen kann. Aber auch da, das bin ich dann wieder, die gucken muss, was ist zulässig und was nicht.
Das hatten wir zum Beispiel beim Thema Futter, ne? Dass genau. Wenn derjenige das Futter bei mir kauft und dann aber unsachgemäß lagert, dass das nicht mehr in meiner Verantwortung liegt, wenn er das Futter in seinen gammeligen Keller stellt.
Oder genau, so, ne? Genau. Auch generell, man kann ja für leichte oder für normale Fahrlässigkeit die Haftung ausschließen. Das geht natürlich nicht bei Vorsatz, bei grober Fahrlässigkeit und bei Schäden für Leib, Leben und so weiter. Ne? Aber wie gesagt, das bin ich dann, die darauf achtet. Wir haben ja dann auch so eine gewisse Pflicht, die Kunden oder die Mandanten dann auch nachzubetreuen. Also wenn die zu uns kommen, komme ich nachher auch nochmal dazu, und sagen, wir würden jetzt gerne hier ein paar AGBs haben, dass wir das Ganze auch nachbetreuen. Ja, auch gerade, es gibt immer mal irgendwelche Änderungen in der Rechtsprechung, die wir dann natürlich auch auf Pfanne haben müssen und wo wir dann die Kunden entsprechend nachbetreuen können.
Ich ziehe jetzt mal eine Frage vor. Das sind ja schon viele Punkte, die so Otto Normal Mensch überhaupt nicht einschätzen kann und Otto Normal Selbstständiger auch nicht. Mhm. Und vor allen Dingen ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, sollt euch ja vor allen Dingen auf euer Know-how am Pferd konzentrieren und auf eure eigentliche Tätigkeit. Da braucht man ja eigentlich einen Jurist oder da kommt man doch eigentlich nicht drum rum. Und dann die nächste Frage, was kostet der Spaß?
Ja, also viele helfen sich immer so ein bisschen mit dem typischen Copy and Paste, ja, mal auf andere Webseiten rumzustöbern und sich dann das ein oder andere so zusammenzustellen. Kann man machen? Sollte man nicht. Man sollte zumindest uns mal drüber gucken lassen, ja. Also das ist nicht alles falsch, was in den im Internet zu finden ist. Und auch höchstwahrscheinlich haben die Leute sich da Gedanken gemacht und sind vielleicht auch zu einem Anwalt gegangen. Aber A, muss man gucken, dass man da keine Urheberrechtsverletzung begeht unter Umständen. Und B, kann es vielleicht für den konkreten Sachverhalt, für den oder für den Kunden, den es hier betrifft oder der hier Dienstleistungen oder Waren anbieten möchte, nicht so relevant sein oder vielleicht andere Sachen relevant sein, die mit rein müssten, die der andere nicht hat. Und deswegen zumindest einmal drüber schauen. Ja, also wir zum Thema Kosten, also ich mache das so, dass ich den Mandanten das anbiete, entweder auf Stundenhonorar zu arbeiten, dann bezahlen die Mandanten natürlich das, was ich rein an Zeit auch brauche für die Erstellung und oder Überprüfung der AGBs. Die Stundensätze liegen so bei 150 bis 200 netto. Kommt drauf an. Auch da kommt so ein bisschen drauf an. Also Regelsatz ist so 180 netto. Ja. Und dann, wie gesagt, pro angefangene Stunde fallen diese 180 Euro dann an. Da kann sich dann der Kunde auch so ein bisschen regulieren. Ich meine, AGBs, die dauern so lange, wie sie dauern. Ja. Da kann ich jetzt nicht nach 3 Stunden sagen, ich bin fertig, obwohl es noch gar nicht der Fall ist. Ja, deswegen machen viele der Mandanten dann so eine Art Pauschalvergütung, dass man sagt, na, so zwischen 7 und 10 Stunden braucht man schon. Dann kommt diese Nachbetreuung noch obendrauf, dass sich viele für so eine Art Pauschalvergütung entscheiden, wo man das hochrechnet, wo man sagt, okay, gut, wenn du jetzt weniger als 7 Stunden rein faktisch brauchen würdest, würde der Kunde mit dem Stundenhonorar günstiger kommen. Wenn man sagt, naja, das ist so umfangreich, man muss jetzt auf der Pike alles neu aufbauen, das ist vielleicht auch jemand, der gerade neu in diesem Business ist, da macht vielleicht diese Pauschalvergütung mehr Sinn, weil selbst wenn ich 10 oder 15 Stunden dran sitze, dann bleibt es bei dieser einen Pauschalvergütung, zumindest für diese AGBs und für einen gewissen Teil dieser Nachbetreuung.
Nun ist es ja so, dass sich das durchaus lohnen kann, weil so mancher Streitfall wahrscheinlich wesentlich mehr kostet. Ne? Da kommt es dann immer auf den, wie sagtest du, Gegenstandswert,
Verkehrswert? Genau, auf den Streitwert.
Streitwert
an. Genau. Ja, also AGBs ist so eine Art Prävention, wenn man das so sehen will. Ja, wie gesagt, wir Juristen beleuchten immer, was könnte passieren, wenn, also den schlechtesten Fall und nicht das, wenn alles schick ist. Dann bräuchten wir höchstwahrscheinlich auch keine AGBs, ja, wenn sich alle vertragen würden. Und deswegen, von dem Hintergrund beleuchten wir das. Wir wissen auch ungefähr, weil es gibt auch diese Inhaltskontrolle im BGB. Das heißt, dass intransparente, überraschende Klauseln in AGBs unwirksam sind. Also die eine Partei, die nicht gerade der Verwender dieser AGBs ist, dann unangemessen benachteiligt wäre. Und dann ist diese Klausel auch unwirksam. Und das macht, man kann jetzt 12 Seiten AGBs unterschreiben, wenn die, auf die es dann ankommt, unwirksam ist, dann hat man auch nichts gekonnt, ja. Und ich sag mal dann, man spricht nicht so gerne drüber, dann hat man aber auch eine gewisse Sicherheit, wenn man das von uns überprüfen lässt, weil dann im Zweifel haften wir.
Der Anwalt ist dann schuld.
Wenn Susi das jetzt nicht so speziell hervorheben, weil, ja, das ist natürlich ein Punkt, über den man ungern spricht, aber so ist es halt. Ja, wenn man zu uns kommt, wir haften ja für alles. Also egal, ob es jetzt Vertragsgestaltung ist, wenn wir einen Anwaltsfehler begehen, also einen durch Rechtsprechung ist wahrscheinlich auch irgendwann mal komplett durchentschieden, was wir für was wir haften und für was wir nicht haften. Wenn wir einen Anwaltsfehler begehen und das auch schuldhaft, dann haften wir. Ja, das ist natürlich die Frage, ist demjenigen ein Schaden entstanden? Das ist aber die Frage, ja, es kommt wie gesagt immer auf den Einzelfall an. Aber auch das ist ein Punkt, den man nicht ganz unberücksichtigt lassen sollte. Ne? Bei der Entscheidung, mache ich das jetzt durch einen Rechtsanwalt, ja oder nein?
Also, ich sag mal, wir wollen ja jetzt den Teufel nicht an die Wand malen, aber es gibt ja immer so den Worst Case. Was ist zum Beispiel, wenn wirklich ein Pferd stirbt und dir vorgeworfen wird, du warst das. Also kommen wir nochmal auf die Therapeuten zurück. Oder man hat sonst in irgendeiner Weise einen Schaden zu verantworten. Das kann ja mal schnell relativ hoch gehen. Aber wie sieht das da aus?
Also ich sag mal, das sind so Fälle, Thema Behandlungsfehler am Pferd. Das kann man auch mit AGBs nicht regeln. Das muss ich jetzt mal dazu sagen.
Also okay.
Man hat gewisse
Schade.
Sonst hätten das auch Ärzte in der Humanmedizin schon längst versucht, ja, ihre Haftung durch AGBs auszuschließen. Also klar ist es bei Pferden was anderes als bei Menschen, weil Tiere oder Pferde sind Sachen und da hat man auch höchstwahrscheinlich bei der Haftungsbeschränkung auch leichteres Spiel als bei der Humanmedizin. Nichtsdestotrotz kann man das auch nur in einem gewissen Rahmen machen. Und dann ist die nächste Frage, selbst wenn es soweit kommt, dass es beispielsweise durch einen Osteopathen oder Physiotherapeuten zu einem Behandlungsfehler kommt, und man hätte eventuell hier spezielle Haftungsbeschränkungen machen können im Rahmen der Zulässigkeit und wir haben darüber nicht aufgeklärt, dann sind wir es wahrscheinlich schon mit irgendwo in der Haftung unserem Kunden gegenüber. Natürlich nicht dem Pferdebesitzer gegenüber, weil wir haften nicht nach außen. Ja, also wir erstellen hier die AGBs und der Einzige, der sich an uns dann wenden kann, ist unser Mandant und nicht der Pferdebesitzer. Ja. Und dann ist natürlich dann auch die Frage, kann derjenige, der jetzt hier Ansprüche geltend macht, das auch beweisen? Also die typische Kausalitätsfrage. Ja, ist dieser Behandlungsfehler, wenn ich ihn jetzt mal so nennen kann, auch Ursache des Ablebens des Tieres gewesen? Und das bedarf das ist schon ein großer Weg oder ein langer Weg, bis man das beweisen kann. Ich bin gerade im Medizinrecht, im Arzthaftungsrecht ja auf Patientenseite tätig und ich weiß, wie schwierig das ist, derartige Beweise zu führen. Und das wird höchstwahrscheinlich den Pferdebesitzern nicht anders gehen.
Okay. Also vom Prinzip sollte jeder auf jeden Fall AGB haben. Das kostet natürlich einmal durchaus Geld, je nachdem, wie ausführlich die dann tatsächlich werden und wie viel Zeit da ein Anwalt im besten Fall Susi eben für braucht. Aber man hat eben nicht nur dann die AGBs und auch so ein bisschen Sicherheit, dass man da einen Partner an der Seite hat, der einen eben unterstützt, auch wenn es da vielleicht mal irgendwie einen Fehler gab. Das ist
genau, genau. Ja, und gerade, ich sag mal, man muss halt am Anfang investieren, egal wo rein. Und ich meine, da soll es an AGBs dann nicht scheitern. Und man muss natürlich darauf achten, dass alles, worauf es ankommt, und das werden wir natürlich aus juristischer Sicht dann demjenigen auch sagen, dass man das natürlich alles auch umsetzt. Ja, es bringt nichts, wenn ich jetzt sage, also gerade das Thema Einbeziehung der AGBs in den Vertrag, das ist ja online ein bisschen anders. Da gibt es ja diese berühmt-berüchtigte Häkchensetzung mit der Frage, brauche ich das eigentlich oder brauche ich das nicht? Also grundsätzlich in der Rechtsprechung ist es anerkannt, dass man grundsätzlich dieses, ich bestätige das mal durch Häkchen, dass ich das zur Kenntnis genommen habe, dass man das nicht braucht, um das wirksam, also um die AGBs wirksam in den Vertrag mit einzubeziehen. Allerdings dient es der Beweiserleichterung später mal. Also wenn man diese Einstellung hat auf der Website, dass man, bevor man irgendeinen Vertrag schließt, diese Häkchensetzung machen sollte, dann dient es auf jeden Fall dann später der Beweiserleichterung. Wenn der Kunde sagt, habe ich doch gar nicht gelesen und konnte ich ja auch gar nicht lesen, das ist dann relativ eindeutig, dass man das doch hätte lesen können. Ob es der Kunde tatsächlich macht, ist nicht Frage nach der wirksamen Einbeziehung. Das ist ja im normalen Laden. Wer geht denn schon irgendwo an so einen,
Aushang.
An so einen Aushang, genau, liest sich alle AGBs durch und sagt, ach jetzt, mach ich's, ne? Das macht ja kein Mensch. Und das ist auch online nicht anders. Wichtig ist, dass der Kunde vor Vertragsschluss die Möglichkeit hat, die AGBs zur Kenntnis zu nehmen. Dann sollte man auch auf jeden Fall auf der Homepage AGBs auch mit AGBs betiteln und nicht irgendwie umschweifend formulieren, also wirklich AGBs, dass jeder Normalsterbliche, ja, absolut juristischer Laie sieht, wo die AGBs eindeutig auf der Homepage zu finden sind. Das ist wichtig, ja, dass man das vor Vertragsschluss zur Kenntnis nehmen kann, nicht muss, aber kann, weil diese typische Bestätigungsmail am Ende des Vertragsschlusses oder nach Vertragsschluss bringt nichts, wenn man dann die AGBs hinten mit dran pappt, dann ist ja vorbei. Ne? Dann ist der Vertrag geschlossen und dann ist auch die AGB nicht wirksam in den Vertrag mit einbezogen worden. Und von daher wichtig auf jeden Fall, dass man alles, worauf es ankommt, auf der Webseite auch umsetzt, wo man wieder bei dem Stichwort der Webseitenoptimierung, ich hoffe, ich habe das jetzt so richtig auch betitelt, dass das auf jeden Fall der erste Schritt in ein richtiges Unternehmen ist.
Da kann ich gleich mal einhaken. Mit der lieben Sally wird es demnächst wieder einen Webcheck geben. Das heißt, wenn du jetzt unsicher bist, ob du auf deiner Webseite irgendwelche Sachen nicht richtig gemacht hast, dann gucken wir uns natürlich auch das mit an. Machen aber noch ganz viel mehr, nämlich vor allen Dingen auch, wie sorgst du dafür, dass die Kunden, die auf deine Webseite kommen, beziehungsweise die Interessenten, die auf deine Webseite kommen, dann auch tatsächlich was bei dir kaufen und zu zahlenden Kunden werden. Aber das beim nächsten Mal. Susi, wie oft soll man denn seine AGBs überprüfen lassen? Es gibt jetzt vielleicht den einen oder anderen Hörer, der schon eine ganze Weile selbstständig ist und sagt, ja, das habe ich irgendwann mal machen lassen. Wann lässt man das denn überprüfen, ob das überhaupt noch zeitgemäß und sinnvoll ist? Hast du dann einen Tonus, den du empfehlen kannst?
Ich würde fast immer sagen, alle 2 Jahre. Ich komme nur deswegen drauf, weil Thema auch relativ aktuell, so Patientenverfügung etc., sagt man auch alle 2 Jahre. Das kann nie nicht regelmäßig sein. Wichtig ist halt, und das können vielleicht manche Laien gar nicht so wirklich erkennen, wichtig ist natürlich, wenn es Änderungen in der Rechtsprechung gibt. Ja, und auch nur, höchstwahrscheinlich wissen wir das nur, das hört sich jetzt ein bisschen überheblich an, aber vielleicht wissen wir das besser als manch juristischer Laie. Dann, wenn sich das Unternehmen verändert hat, wenn Sachen dazugekommen sind, wie beispielsweise der Online-Shop kommt neu dazu. Ja, ich biete jetzt neben Waren auch Dienstleistungen an, auch dann sollte man das machen. Wenn wenn man jetzt Produkte mit digitalen Inhalten neu anbietet, auch da sollte man gerade zum Thema Widerrufsbelehrung auf jeden Fall mal jemanden drüber gucken lassen. Also ich würde sagen, ohne dass sich jetzt irgendwas vom Unternehmen her ändert, schon alle 2 Jahre, weil es kann sich, wie gesagt, immer was in der Rechtsprechung ändern. Vielleicht gibt es auch mal Gesetzesänderungen, gerade zum Thema Verbraucherschutz ist immer Bewegung drin. Also es kann nicht schaden. Und wenn ich drüber gucke und sage, Mensch, alles ganz gut, ein, zwei kleine Änderungen, dann sind wir bei den 180, vielleicht auch 150 Euro netto. Ich finde, das ist jetzt nicht übertrieben, um dann zumindest A, die Gewissheit zu haben, dass sie noch aktuell sind und B, auch da wieder das Stichwort Haftung. Ich habe drüber geguckt und belehre darüber, wenn ich falsch belehre, hafte ich. Ne?
Ja.
Also ich finde, das sollte es eben wert sein, als Unternehmer da mal für 150 oder 180 Euro mal jemand drüber gucken zu lassen.
Also vor allen Dingen gerade jetzt, wo ja viele von euch vielleicht durch Corona irgendeine Art Online-Angebot mit in ihr Portfolio aufgenommen haben und jetzt eben nicht nur rausfahren zum Pferd, sondern eben auch entweder ein Webinar, ein Online-Kurs oder eben auch tatsächlich 1-zu-1-Beratung online anbieten, holt euch auf jeden Fall Unterstützung. Ich würde einfach mal sagen, ich pack deine Kontaktdaten, Susi,
sehr gern,
in die Infobox. Ich konnte Susi auch schon in die ein oder andere Richtung mal vermitteln,
das stimmt,
und kann
ja
sie euch wärmstens empfehlen. Wenn ihr da unsicher seid und wenn ihr da Bedarf habt, dann wendet euch an die Susi. Wenn ihr noch Lust auf eine weitere Folge mit Rechtsgedöns in der Pferdebranche habt, dann ja, schreibt mir gerne eine Nachricht und wünscht euch was. Wir werden uns sicher noch das ein oder andere Mal zu verschiedenen Themen treffen.
Auf jeden Fall.
Hast also du noch irgendwas, was du mitgeben möchtest, wo du nochmal den Zeigefinger erheben möchtest oder noch einen Hinweis hast, der vielleicht den Selbstständigen helfen kann?
Eigentlich nur eine kurze Zusammenfassung zu dem, was wir heute schon hatten. Also macht AGBs, ja.
Lasst über
eure Webseite gucken, das auch gerade zum Stichwort, also generell über die Webseite gucken, ja, und dass auch die AGBs da wirksam mit in Verträge mit einbezogen werden können. Lasst sie regelmäßig kontrollieren und ja, also geht da auf jeden Fall auf Nummer sicher, weil die Kosten, die ihr im Streitfall dann zu tragen habt, könnten höher sein. Ich sag mal, so ein Streitfall, also Streitfälle werden durch AGBs nicht vermieden, aber es erleichtert euch als Unternehmer dann die Verfahrensführung oder zumindest dann auch Findungen, und dass ihr zumindest Sachen vielleicht schneller beweisen könnt oder auch sagen, Mensch, wir haben jetzt hier wirksam die Haftung ausgeschlossen, wir haften gar nicht, was wollt ihr? Ne? Also solche Sachen sind auf jeden Fall wichtig. Wie gesagt, nicht jeder Rechtsstreit kann durch AGBs vermieden werden, auch dann wären wir es wahrscheinlich arbeitslos, aber auf jeden Fall, ich würde es nicht auf die leichte Schulter nehmen. Klar sind so AGBs höchstwahrscheinlich das Letzte, woran man als Unternehmer am Anfang denkt. Aber das
na, ist, jetzt nicht mehr.
Ja, ich hoffe jetzt nicht mehr, dass man da so ein bisschen sensibilisieren kann, dass das schon wichtig ist, auch gerade für den Start und auch insbesondere für den Start, ja, weil auch dann definiert sich ja auch gerade das Leistungsspektrum der jeweiligen Unternehmer und nichts ist schlimmer, und ich habe das gerade, wie gesagt, in einem anderen Bereich, dass die eine Partei gar nicht so richtig definieren kann, was schuldet die andere Partei eigentlich. Und gerade das Gericht schlägt einem dann den Keil durch, weil wenn das dem Wortlaut nicht zu entnehmen ist, grundsätzlich sind Verträge ja auszulegen und das die beste Auslegungsmethode ist der Wortlaut. Und wenn das dem Wortlaut schon eindeutig zu entnehmen ist, braucht man da gar nicht mehr wirklich streiten. Ja, wenn man dann erst wieder fragt, was war denn Sinn und Zweck, was wollten die Parteien denn damals, da kommt man nie auf einen grünen Nenner. Und im Zweifel entscheidet das Gericht eh nach Wortlaut. Von daher nochmal so das Wort zum Sonntag. Thema Wortlaut. Versucht es, das, was ihr anbieten wollt, wofür ihr dann auch die entsprechende Gegenleistung, also euer Geld haben wollt, in den AGBs zu definieren, damit es da später keine Probleme gibt.
So, das war unsere Folge zum Thema AGB. Ja, wie gesagt, ihr findet alles in den Shownotes unter dieser Folge, und lasst uns wie immer gerne ein Feedback da, teilt die Folge mit anderen Selbstständigen aus der Pferdebranche, denen das helfen könnte, und ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal.
Tschüss, Tina.